So, meine Lieben, ihr habt euch schon gefreut und jetzt ist sie da. Die Interviewfolge mit Sabrina Bethke. Sabrina beschäftigt sich mit Yoga, mit Mindfulness, mit Meditation und ich als alter Yogi habe ihr einige Fragen gestellt, die ich persönlich super spannend finde und habe mir gedacht, die findet ihr wahrscheinlich auch total schön. Es ist also eine sehr weibliche Folge diesmal. Ihr werdet die Liebe, die Sabrina zum Yoga hat, wahrscheinlich selber dann irgendwann spüren. Und die, die noch nie eine Yogastunde gehabt haben, die haben vielleicht sogar als Nebeneffekt Lust, doch mal eine auszuprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht euch einen Kaffee. Nee, natürlich jetzt am Abend nicht. Macht euch einen Kakao, einen Tee oder einfach ein Wasser. Und dann horcht mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, sonst kannst du auch gleich auf Aufnahme, wie du magst, ne?
Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass da technisch irgendwas nicht so ganz stimmt.
Ja, du kannst ja auch, den Tipp hat mir auch der Timo mal gegeben, wenn die Verbindung instabil ist, kannst du auch das Bild ausstellen.
Ah, okay.
Dann sehen wir uns natürlich nicht, aber dann haben wir zumindest, du willst ja eh nur das Audiosignal hinterher.
Eigentlich ja. Sollen wir das mal gleich machen? Oder
wie du magst.
Geht es gerade? Jetzt geht es eigentlich gerade, ne?
Ja, jetzt gerade ist es relativ stabil. Ansonsten kannst du es einfach auch gleich machen, wenn du
magst. Ja, okay. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, weil wir haben ja schon ein paar Monate probiert und ich bin so glücklich, dass das jetzt mal geklappt hat.
Ich auch.
Lass uns gleich mal reinstarten. Wo wurdest du geboren und was machen deine Eltern so? Und wie haben die dich beeinflusst bei dem, was du so machst?
Bei dem, was ich so mache? Mhm. Also geboren wurde ich in Dortmund,
okay.
In Nordrhein-Westfalen. Und meine Eltern, das ist eine gute Frage. Ich bin ja, meine Eltern haben mich, glaube ich, immer so sehr schon unterstützt in dem, was ich gerne machen wollte, aber ich wusste halt ganz lange gar nicht, was ich machen wollte oder was so richtig gut zu mir passt. Also nach dem Abitur, ich habe so ganz klassisch das irgendwie gemacht, Gymnasium, Abitur und hat auch alles gut funktioniert, aber ich war dann ziemlich lost, weil ich irgendwie gedacht habe, so irgendwie ganz viele Leute haben Plan, was die machen wollen, die wollen irgendwie ins Ausland oder wissen schon seit 2 Jahren, was sie studieren wollen und ich habe immer so, keine Ahnung, was mache ich denn? Ich wusste, ich kann Kunst irgendwie ganz gut, ich bin ganz kreativ und dann habe ich irgendwie mehr auf die anderen Leute gehört als auf mich und habe angefangen, Lehramt zu studieren.
Kunst. Für Kunst und?
Kunst und Englisch. Mhm. Also es gab auch noch eine Zeit davor, ich habe erst angefangen, was ganz anderes zu studieren, aber irgendwann kristallisierte sich das dann so ein bisschen raus, dass ich Kunst und Englisch dann auf Lehramt studiert habe und meine Eltern fanden das total toll und haben mich dabei irgendwie voll unterstützt, aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht meins ist. Also ich fand es zwar wunderschön, mit den Kindern zu arbeiten, ja, nach wie vor ist das
auch immer. Hast du es auch zu Ende gemacht?
Nein, okay. Ich habe nach 2 Jahren abgebrochen, ja. Aber ich hab einfach gemerkt, so dieses ganze Konstrukt von Schule ist halt überhaupt nicht meins. Also die Arbeit mit den Kindern war schön, aber dieses Konstrukt mit Eltern und alles, ne, mit allem, was da so dranhängt, es ist ja so wenig der Beruf, letztendlich mit den Kindern zusammen zu arbeiten. Ja, es ist ja auch echt nur ein Teil, war halt so gar nicht meins. Und dann
wann hast du das Studium abgebrochen?
2000, lass mich mal überlegen, wann habe ich denn Abi gemacht? 2001 habe ich Abi gemacht, 2004 ungefähr, habe ich, glaube ich, abgebrochen, aber noch ein bisschen Zeit dazwischen. Und dann habe ich angefangen, die Kunst und die Kreativität, die blieb irgendwie so ein bisschen und dann habe ich angefangen, zu überlegen, in welche Richtung kann es denn gehen. Und dann habe ich gedacht, Architektur, Innenarchitektur wäre vielleicht ganz nett. Habe verschiedene Praktika gemacht bei einer Schreinerei, in einer Werbeagentur, bei einer Innenarchitektin. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist der Weg klar, jetzt studiere ich Innenarchitektur. Und dann habe ich das auch gemacht, habe ich auch zu Ende gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, aber trotzdem war es nie so das, was mich erfüllt hat. Also es war, ne, es gab da diejenigen, die gezeichnet haben und gemacht haben und getan haben und die gingen so voll auf, auch schon im Studium, ja. Und für die war klar, die wollen danach irgendwie in dieses Büro oder in das Büro oder was auch immer machen und die Welt verändern mit Architektur. Und ich habe immer gedacht, so, okay, wo ist mein Platz hier in dieser Welt? Und und ich habe dann angefangen, irgendwie nach dem Studium erstmal freiberuflich zu arbeiten und habe dann relativ schnell auch einen festen Job bekommen und bin dann da irgendwie so hängen geblieben.
Bei der Architektur.
Bei der Innenarchitektur. Es hat immer irgendwie Spaß gemacht und ich konnte das halt auch immer. Also ne, ich habe immer viel Anerkennung und Lob für meine Arbeit bekommen. Aber das ist genau dieses Ding mit dem Außen und dem Innen, ne? Also da kannst du manchmal noch so viel Anerkennung von außen bekommen. Wenn es dich nicht erfüllt, ist das auch nicht, also das bringt dich auch nicht wirklich, ne, weiter. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, eine Yogalehrerausbildung zu machen, weil das letztendlich das war, wo ich... Da gab es noch 2, 3 andere Wege, die mich dahin geführt haben. Und dann habe ich gemerkt, so fühlt sich das an, wenn man mit etwas so total zufrieden ist und erfüllt ist. Und das war so der Weg im Kurzen sozusagen.
Und wieso gehst du jetzt businesstechnisch mit dem Thema Yoga und Meditation raus? Ist es einfach, weil du da ruhig bist oder steckt da noch mehr dahinter? Oder was anderes? Oder? Also was ist dein Warum, dass es das zu deinem Thema macht?
Ja, zweierlei Hinsicht. Also ich glaube, zum einen ist es das, weil es mich selber erfüllt und ich selber merke, dass das irgendwie dem entspricht, wofür ich, glaube ich, hier bin. Also irgendwie so ein bisschen diese Ruhe und diese Verbindung von Körper, Geist und Seele irgendwie auch weiterzuleiten. Also das, was ich quasi da fühle, das irgendwie in die Welt zu tragen und auch andere so ein bisschen damit zu begeistern, in dieses Fühlen zu kommen. Und aber auch auf der anderen Seite, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt zum einen, merke ich, ich kann es ganz gut, ich kann es weitergeben. Und auf der anderen Seite ist es auch irgendwie in mir drin. Also ich kann das okay.
Kann es sein, dass es sich einfach nicht wie Arbeit anfühlt? Also ich sage das auch immer wieder mal im Daily Podcast, dass wenn wir mit einer Sache rausgehen, also gerade als Selbstständige, ne, finde ich, muss das Business ja auch... es muss wenigstens so viel Spaß machen, dass wir in Tälern, die wir ja alle haben, ob das dann die Steuer ist, die wir machen müssen oder irgendwas, weißt du, wenn technisch irgendwas nicht geht oder keine Ahnung, wir frustriert sind, weil wir gerade keine Idee haben. Das Thema muss trotzdem so stark sein, dass es uns durch dieses Tal durchbringt. Ne?
Ja, absolut. Also
guck mal, jetzt ist ja heute, ich schiele hier immer rüber, heute ist ja Weltmeditationstag. Ne? Können wir mal die
super geplant.
Ja, ich habe auch gedacht, passt ja wieder. Können wir mal die abholen, die sich noch nie mit Meditation beschäftigt haben? Was ist das überhaupt?
Ja, also ich sage mal, für mich, es gibt ja ganz viele verschiedene Definitionen von Meditation, aber für mich ist Meditation letzten Endes eine Verabredung mit mir selbst. Also einfach der Moment, wo ich quasi meine Augen schließe und gar nicht die Erwartung habe, dass da jetzt irgendwie, ne, die große Erleuchtung kommt oder auch ich tiefenentspannt werde von jetzt auf gleich, weil diese ganzen Mythen, die herrschen ja irgendwie über Meditation, auch dass man da irgendwie stundenlang für sitzen muss, sondern einfach die Augen zu schließen und so einen Moment, und am Anfang reicht ja wirklich so ein ganz kleiner Moment von 2, 3 Minuten, um anzufangen, bei sich zu sein. Ja, und fühlt sich am Anfang für Menschen, die das vielleicht noch nie gemacht haben, noch nie diese Erfahrung gemacht haben, ganz ungewohnt an, wie sich das damals für mich auch total ungewohnt angefühlt hat, weil man ist so viel im Außen.
Ich bin auch sehr, sehr spät erst zur Meditation gekommen. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich ja Yoga seit ich 8 Jahre bin, mache. Und es hat damals halt mit Hatha-Yoga angefangen, weil ich hatte eine sehr starke Deformation meiner Wirbelsäule. Und ich bin ja im Osten aufgewachsen und da musste jeder Sport machen. Jetzt war ich ja eh nicht die Sportlichste als Kind, weil, weißt du, alles tat mir halt immer weh, wenn ich gelaufen bin und so weiter. Und dann hatte ich wirklich Glück, dass dort unter dem großen Schirm Gymnastik eine Frau war, die Hatha-Yoga unterrichtet hat. Und ich bin, glaube ich, erst Ende meiner 20er zur Meditation so richtig gekommen. Ich habe es immer wieder zwischendurch mal probiert und wirklich auch mit irgendwelchen Gurus irgendwo in den Bergen und hast du nicht gesehen, toller, also wie auch immer. Das hat mich immer wahnsinnig aggressiv gemacht. Ja, wenn die dann gesagt haben, und ich habe einfach einen anderen Weg reingefunden. Also die haben halt immer gesagt, so, jetzt denken wir mal an gar nichts. Und da fing natürlich alles an, die ganze Welt war auf einmal spannend und ich musste über alles nachdenken. Zum Beispiel, ja. Warum glaubst du, brauchen wir Meditationen im Leben? Also weil du hast ja sogar einen Podcast, Yogini.
Ja.
Und du lehrst ja Meditationen auch. Warum glaubst du, brauchen das die Leute, wir alle und so?
sagen wir mal so, ob das jetzt jeder braucht. Ich glaube, dass es jedem helfen kann, vielleicht seine eigene Art von Meditation zu finden. Ne? Also für mich muss das jetzt nicht immer dieses klassische Bild des Sitzenden sein, ne, der da irgendwie in sich versunken sitzt. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die in der Natur Meditation finden können. Ja? Also im Prinzip ist es für mich wirklich eine Verbindung, wo ich mich fühle, ja? Wo ich merke, ich bin bei mir, ich bin zufrieden. Ich kann für einen Moment einfach so einen Moment genießen, indem ich nicht hundertprozentig immer im Außen abgelenkt bin. Und ich glaube, in der Welt, in der wir im Moment leben, wird es ja total, also ne, werden ja zugebombt mit Informationen, mit Konsum, mit allem Möglichen. Und es ist so viel los im Außen, dass es so wichtig ist, und das glaube ich tatsächlich für jeden, wichtig ist, einfach auch mal Ruhe in sich zu finden. Ja, weil alles theoretisch im Außen, die Erfahrung machen wir ja auch alle in unserem Leben, alles kann dir wegbrechen. Ja, von Job über geliebte Menschen, über Situationen, die in dein Leben kommen. Aber wenn du in dir eine gewisse Resilienz oder Festigkeit oder Stütze aufbauen kannst, die du für dich selber sein kannst. Also so ein Urvertrauen, was du auch selber in dir quasi entwickeln kannst, dann kann das nur jedem nützlich sein.
Und ja, ich habe das letztes Jahr in meiner Praxis gesehen. Weißt du, Corona bricht aus, Leute verlieren ihren Job, die Wohnung, hast nicht gesehen, Ländereien, wie auch immer, Kredite brechen weg. Also in Israel war da ordentlich Chaos am Start und dann kamen die immer in meine Praxis und meinten, Nicole, ich verstehe das nicht, wieso bist du nur so ruhig? Und dann habe ich immer gesagt, also erstmal grundsätzlich glaube ich, wenn alles zusammenbricht, ist auch alles möglich. Aber das ist natürlich echt ein Mindset, mit dem ich mich beschäftige, seitdem ich 13 bin, ja, also wirklich über 30 Jahre. Und genau, ab einem gewissen Punkt, wenn du weißt, was für dich funktioniert, was für dich nicht funktioniert, und du einfach reinatmest, da bist du nicht so stark erschüttert, ja. Genau. Sag mal, ich habe mich dann auch mit einer Kollegin unterhalten, und sie hat was ganz Interessantes gesagt. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich mache ganz regelmäßig einfach so einen Body-Scan, schon seit ich ein Kind bin, dadurch, dass man ja immer diese Balanceübung machen musste, um überhaupt geradeaus laufen zu können, ist ja sehr viel Aufmerksamkeit nötig, ne? Ganz viel Aufmerksamkeit, wie man sitzt, wie man geht, wie man steht und so weiter. Und ich habe ihr gesagt, dass ich das Empfinden habe, dass Meditation die Mutter der Aufmerksamkeit ist, dass es nicht das Gleiche ist. Und dass sie zum Beispiel zu mir gesagt hat, dass es komplett was Unterschiedliches ist. Wie siehst du das?
Okay. Boah, da muss ich erstmal drüber nachdenken.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wir fragen ja, genau. Hier mal in,
also, nicht so also, einfach.
Das sind echt hier, Fragen, die finde ich selber spannend. Ja,
ja, absolut. Also ich glaube, ich wäre eher bei dir.
Für mich ist es also so eine Aufmerksamkeitsübung und ich mache das ja manchmal auch. Du auch, habe ich gesehen, wenn ich so durch eine Meditation führe. Es ist einfach ein Teil des großen Ganzen, der großen Mutter-Meditation, weil du kannst halt Breathwork machen und so weiter. Du kannst auch komplett in die Stille gehen. Das übe ich gerade. Ja. Also wirklich mal einfach nur dazu sitzen, ohne jetzt immer mit diesem, weil ich bin ja Manifestor, ich will ja immer gleich irgendwas umsetzen und die ganze Welt verändern, wa? und ich übe gerade wirklich echt Stille. Also es macht mich wahnsinnig. Um ehrlich, also wirklich, um ganz ehrlich zu sein, es ist wirklich eine Übung. Also man muss es wirklich üben. Glaubst du, jeder kann aber grundsätzlich meditieren oder und braucht mal irgendwas dazu, um da reinzufinden?
Ja. Also 100%ig ja. Ich glaube, da kann jeder reinfinden. Auch es gibt sicherlich immer eine Ausnahme für Menschen, die sehr psychisch krank sind, ja, also sehr depressiv oder wie auch immer. Da, das klammere ich jetzt mal aus. Aber ich glaube, dass jeder tatsächlich einen Zugang zu Meditation finden kann. 100%, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Weil genauso wie du sagst, gibt es einfach unterschiedliche Typen von Menschen und nicht jeder hat diesen gleichen Zugang. Ja, nicht jeder kann sich hinsetzen und 2-3 Minuten die Augen zumachen. Und da gibt es halt auch die unterschiedlichsten Techniken, um die Menschen daran zu führen. Ne? Deswegen ist das auch, deswegen mache ich ja auch diese 1-zu-1-Begleitung, weil mir das auch so wichtig ist, dass nicht jeder, der das versucht und denkt, boah, ich kann das einfach nicht. Ja, du musst halt gucken, was bist du für ein Typ? Und dann können wir gemeinsam gucken, gehen wir über die Atmung, gehen wir über ein Mantra, gehen wir über die Stille, gehen wir über erstmal über eine geführte Meditation. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Und letztendlich, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich bin da eher bei dir, Aufmerksamkeit kann durch Meditation geschult werden, auch bei Kindern. Ja. Ne? Also es ist ja ganz oft ganz schwierig, die Aufmerksamkeit bei einem Punkt zu halten. Also uns wirklich fokussieren, auch in unserem Alltagsleben. Wir machen ja 5000 Sachen gleichzeitig oft, gerade wir Mamas. Und da wirklich, da hilft Meditation total, dich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren.
Ja, und auch so einen Abstand zu kreieren. Ne? Also ich hatte in der Praxis ganz oft natürlich auch so Control-Freaks, die da reinschneiden und also im schlimmsten Fall natürlich mir versucht haben zu erzählen, was ich machen soll. Okay. Wo ich gesagt habe, nee, andersrum wird ein Schuh draus, weil du kommst ja zu mir. Das ist ja, also ich meine, du kommst ja offensichtlich nicht klar. Also du musst mir jetzt nicht erklären, ich bin ja kein Spa oder so, wo du sagst, ich hätte gern irgendwie Handmassage oder so, sondern du kommst dann mit Symptomen hier an. Und super schnell habe ich dann einfach, wenn ich die zur Ruhe kriegen wollte, gesagt, okay, du willst was kontrollieren, dann kontrollier doch mal deine Atmung. Bleib doch mal ganz, guck doch, beobachte doch einfach nur mal ganz kurz, wie sich der Bauch hebt und so weiter. Und das hat echt, also ich habe bestimmt, also so an die 10.000 Behandlungen gegeben, also bis jetzt vielleicht mehr, und es hat wirklich auch bei den krassesten Leuten funktioniert, weil du kannst dich ja auf nichts anderes fokussieren, wenn du dich wirklich auf eine Sache fokussierst. Und ich verbinde die halt immer sofort mit dem Körper, weil der ist ja gleich da. Ne? Du kannst ja auch die Hand drauflegen, kannst ja mal fühlen und so. Warum glaubst du, wenn wir jetzt mal kurz bei so Business-Leuten bleiben, die irgendwo reinschneiden und irgendwie schnell am liebsten einen Drink haben wollen, wo alles dann irgendwie erledigt ist oder eine Pille einschmeißen oder so. Warum glaubst du, dass in den letzten Jahren und ich glaube ungefähr so 10 Jahre wahrscheinlich, sich mehr und mehr Businessleute, gerade auch die wirklich eigentlich wahnsinnig viel zu tun haben, aber sich mit Stille oder in Stille üben? Haben wir ja vorhin schon mal kurz angerissen. Ne? Ich glaube...
Ja, ich glaube... dass es einen Ausgleich braucht. Und ich glaube, wenn du im Außen sehr aktiv bist mit deiner Arbeit und deinem Business, egal ob das jetzt Mann oder Frau oder selbstständig oder angestellt ist, du irgendwann merkst, dass du einen Ausgleich brauchst. Ne? Also selbst die, die wirklich richtig powern können, und bin ich jetzt gar nicht, ne? Ich bin Projektor.
Ja. Ah ja, siehst du, ich wollte dich auch schon fragen.
Ja, also ich brauche definitiv meine Pausen. Aber die, selbst die, die immer powern, merken, irgendwann ist das Fass voll. Ja, und die brauchen irgendwann einen Ausgleich und eine Pause und oder irgendwie irgendein Wiederaufladen. Und das kann natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Das geht auch super im Sport.
Ja, das sagt nämlich meine Tochter. Meine Tochter ist Generatorin und die entspannt sich wirklich. Das wäre für mich der Horror. Du, die kann aus dem Stand 10 Kilometer rennen. Und sie sagt, ja, dann ist sie so richtig entspannt und kann sich zum Beispiel auch konzentrieren. Also die hat ja auch so Lernschwächen und so weiter. Und sie sagt, wenn sie nicht jeden Tag in Sport machen würde, und ich habe das auch von anderen im Interview manchmal gehört, dass gerade auch beim Lockdown, ne, dass die Generatoren halt völlig am Rad drehen, weil die einfach nicht raus können zum Sport und nicht sich auspowern können, um eigentlich erstmal anzukommen. Also super spannend, wenn man sich da das Human Design anschaut. Ne?
Ja, absolut.
Ich würde ganz gerne mal in so praktische Tipps von dir reingehen. Was glaubst du, ist die empfohlene Zeit oder wann ist die beste Zeit, um zu meditieren?
Also auch da ist es, wie ich auch merke, jetzt gerade auch mit allen, mit denen ich so spreche und die ich begleite, ist es auch sehr unterschiedlich. Also meine Empfehlung und auch das, was ne, viele Meditationslehrer empfehlen, ist eigentlich morgens, der ganz frühe Morgen sozusagen, aus zwei Gründen eigentlich. Ne? Der Tag ist noch nicht gestartet. Ja? Das heißt, dein Geist ist leer sozusagen. Es ist noch nicht viel auf dich eingeprasselt. Es ist noch nicht viel passiert. Und auch der Tag ist noch jung. Ja? Also sowohl du als auch der Tag sind noch quasi gerade erst
aufgewacht. Ja, und wir sind ja auch noch entspannt von der Nacht. Ne?
Genau, und wir sind noch ausgeruht, aber trotzdem sehr wach. Ne? Also unser Bewusstsein ist da und das ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um auch mit dem Meditieren anzufangen tatsächlich. Ich empfehle auch immer, dass
wirklich... Du meinst jetzt, wenn man Anfänger ist oder im Tag?
Nee, wenn man Anfänger ist auch wirklich. Ne? Ich empfehle auch ganz oft, dass tatsächlich gerade den Mamas das wirklich noch gerade so aus dem Bett raus zu purzeln, ja, und das direkt zu machen. Ja,
und vor allem da ruhig auch, also ich habe meine Tochter, als sie damals zur Schule gehen sollte, da war die immer wahnsinnig aggressiv und hat mir immer die Schienenbeine voll gekloppt, von wegen, nein, ich will nicht und so. Und automatisch, obwohl es heutzutage ja jetzt auch wirklich von Coaches empfohlen wird oder so, weißt du, so starte deinen Tag für dich selbst zuerst, sorge für, ich habe es automatisch gemacht, ich habe gesagt, ich habe einfach die Kraft nicht, irgendwie auf die Energie von ihr einzugehen, wenn ich nicht vorher in Ruhe meine Tasse Tee hatte und erstmal selber in die Stille und mich aufgetankt habe und so. Ja. Und das fing ziemlich früh damals so an.
Ja, aber genau das ist das. Ne? Also du wirst, für mich gibt es nichts Schlimmeres, also das ist mittlerweile schon in meinem Biorhythmus verankert, dass ich vor allem hier wach werde. Ja? Aber es gab
was ich Zeit, aber auch merke, wenn ich weiß, weil meine Tage in Israel sind ja sehr lang, also ich bin ja 16 Stunden am Tag irgendwie unterwegs und in Israel hast du gefühlt immer diese explosive, knisternde, kreative Energie in der Luft, wo du die ganze Zeit am besten on bist, weil die Sonne ja auch immer scheint und so ist für mich der Horror. Ja. Also ich habe jetzt wirklich auch schon für mich den Winter gebucht, dass ich nicht in der Sonne bin. Und ich merke aber auch, dass ich zum Beispiel, also neben diesem morgens in Ruhe erstmal kurz starten, aber auch am späten Nachmittag zum Beispiel so um 5 Uhr rum oder so, einfach gern nochmal so einen Abschluss des Tages mache, bevor ich dann ins Privatleben und in die Energien des Privatlebens reingehe, weil es ist noch nicht so spät, dass ich irgendwie völlig alle bin, aber da kann ich irgendwie ganz gut so einen Restart machen. Was glaubst du, ist für Anfänger oder auch so generell eine gute Zeit? Also so umfangtechnisch für Meditation? Mit einer Stunde anfangen, weil wir üben ja jetzt hier?
Natürlich.
Ja, ich sage immer, Leute, 30 Sekunden genau. Ne? Dann fangst du erstmal einfach nur an. Easy. Das ist der kleinste Schritt.
Ja, also ich sage, der kleinste Schritt ist ein Atemzug. Ne? Genau. Also einmal aus.
Ach schön.
Einmal ein und aus. Und ich sag mal so, wenn man das schon schafft, ne, einfach 3 Atemzüge ganz bewusst bei sich zu bleiben, dann ist das der erste Schritt. Und das ist auch eine Art von Meditation. Ja? Es ist eine Art von Achtsamkeit, die du auf deinen Atem richtest. Und wenn du
das schaffst. Habe ich auch vor vielen Jahren mal einen ganz schönen Gedanken gelesen, dass wenn du in der Diskussion bist und so richtig in Rage,
ja,
dann atme doch einfach mal 10 Mal aus und ein und aus und ein und dann guck mal, ob die Reaktion immer noch genauso heftig ist.
Ja, genau.
So für den Weltfrieden, ne?
Ja, ja, aber es ist absolut so. Und das ist halt auch was für die Mamas total wichtig ist, ne? Das Atmen, weil ne, also klassische Situation, wir springen jetzt ein bisschen, aber klassische Situation, ne, das Kind rastet irgendwie in der Öffentlichkeit zum Beispiel aus. Und da halt eben nicht direkt auf diesen Reiz zu reagieren, sondern erstmal bei dir, nicht gar nicht auf das Kind reagieren. Natürlich muss man das Kind irgendwie schützen und ne, dass nichts passiert, ist klar, aber gar nicht erstmal bei dem Kind sein, sondern bleib erstmal bei dir und atme erstmal ein bisschen. Weil was dann passiert, ist automatisch, dein Parasympathikus wird aktiviert, ja. Dein Nervensystem fährt nach unten und dieser Flucht- und Kampfreflex, dieses, oh Gott, alle Leute gucken zu, was mache ich jetzt? Ja,
das ist mir ja zum Beispiel grundsätzlich völlig wurscht, Schnutz, Piepe, wa? Also israelische Kinder, die sind ja immer so, hey, ich will alles und wenn ich laut werde, dann gibt die Mama mir, was ich will, hat meine Tochter dann auch gedacht, könnte sie mal oder so und dann waren wir mitten in einem kleinen Laden, ich habe mich umgedreht und habe die zur Sau gemacht. Ich habe gesagt, das reicht aber mal, du gehst jetzt mal raus und wartest jetzt da. Und dann guckten die mich alle an und ich so, und dann war ich aber wieder ganz ruhig, meinte so, ich würde jetzt ganz gerne bezahlen. Warum ich das eigentlich nur sage, ist einfach nur, weil ich das aber auch völlig natürlich finde, dass wenn die Kinder auch einfach mal nerven, und ich finde natürlich auch, dass meine Tochter wahnsinnig toll ist und die ist so ein ganz wunderbarer Mensch und so, aber manchmal nerven die einfach und dann darf man aber auch mal völlig natürlich sagen, hör mal zu, nerv mich nicht, geh einfach mal raus. Klar, absolut. Aber natürlich, wir reden ja hier auch von so extremen Situationen. Ne?
Genau, absolut. Also wirklich von Situationen, wo du einfach selber merkst, ne, es gibt ja auch Situationen, in der du eigentlich völlig safe bist und sagst, so, jetzt, das ist meine Meinung und Schluss aus. Aber
ja, aber klar, manchmal ist man ja auch so getriggert, dass man.
Ne, dann, genau, wenn Situationen auftreten, in denen du vielleicht auch noch nie warst und denkst, das passiert das erste Mal mit einem Kleinkind oder was auch immer, erstmal atmen. Und dann ist oft die Reaktion eine andere. Und das kann man wirklich auf alle Bereiche übertragen. Und da gebe ich dir recht. Also insofern ist Mini-Meditation, und dann kann man das langsam steigern, ne? 2 Minuten, 3 Minuten. Genau.
Ja, so übe ich gerade übrigens diese Stille.
Ja.
Also ich kann ja echt, wenn ich so drin bin, kann ich auch 90 Minuten mein Ding da machen und so. Aber als ich dann gedacht habe, okay, Nicole, du solltest jetzt mal ganze wieder ein bisschen feintunen. Und dann fing ich mit einer Minute an und dann setze ich mir da so einen Timer und gucke mal, dass ich einfach nur mal bin.
Ja.
Das geht mittlerweile bei 20 Minuten, das finde ich schon schön.
Ja, das ist schon mega lang.
Aber sag mal, und das ist halt auch nicht jeden Tag. Ist es wichtig, wo man meditiert?
Sagen wir mal so, es ist nicht wichtig, wo man meditiert, sondern es ist wichtig, dass du dich mit dem Ort wohlfühlst, wo du meditierst. So würde ich das
ausdrücken. Und weißt du was, warum? Also ich frage das halt, weil ich ja auch immer so ein Fan davon bin, zu sagen, okay, let's take a challenge. Ja? Mhm. Wie kann man in Stille gehen, wenn man an der Bushaltestelle sitzt? Ja? Mhm. Also so... Und das finde ich halt, also ich finde auch, dass man eigentlich, wenn man dann übt, im Stillen zum Beispiel oder zu Hause bei sich zu sein, dann finde ich, so ist der nächste Schritt, wie kann man das aber, wenn es wirklich laut ist und ordentlich Karacho ist.
Genau. Ja, aber da gibt es auch schöne Übungen, ne? Also das ist quasi nicht der erste Schritt, aber der erste Schritt ist ja quasi wirklich, ne, dich zum Beispiel auf den Atem zu fokussieren und da so ein bisschen zu üben und dann fängst du langsam an, andere Dinge mit einzubeziehen in deine Meditation. Ja, also du kannst Geräusche von außen mit einbeziehen, du kannst auch Körperempfindungen mit einbeziehen, also auch Schmerzen im Übrigen, und lernen damit einfach in der Stille zu arbeiten. Und das ist unglaublich spannend.
Ja, es ist unglaublich heilend auch. Also ich habe, also Ich denke dann auch immer, dass diese klassische Meditation habe ich zwar erst relativ spät als Fokus, sage ich jetzt mal, mir vorgenommen, aber diese ganzen Wahrnehmungsübungen, ja, die dann trotzdem mir auch helfen, um einfach reinzukommen,
Total.
die kenne ich halt alle komplett aus der Kindheit. Also
Ja, voll
auch
schön.
gerade wenn man in Situationen ist, wo man sich gefährdet fühlt, ja. Also deswegen finde ich, also gerade wir haben ja gerade, ich meine, ich fliege jetzt demnächst zurück nach Israel, da flogen ja gerade die Bomben, aber das fand ich echt unglaublich spannend, zum Beispiel, dass noch 2013, als es erstmal diese Iron Dome-Geschichte war, ich
Ja.
halt doch auch wirklich auch den Stress gemerkt habe und mein Herz pumpend und mich irgendwie, und auf einmal, und hier zum Beispiel, also es sind an dem einen Abend, da hatte ich gerade mein Abendessen bestellt, gab es dann einen Bombenalarm und ich saß draußen auf dem Feld und auf einmal sind 30 Bomben auf meinem Kopf explodiert. Und ich saß da aber ganz ruhig und ich fand es so surreal und kann es auch wirklich kaum erklären,
Ja.
als wirklich mit einer Übung, dass ich da saß und einfach meinen Freund gefragt habe, okay, wait a second. So, diese Raketen sind diese Iron Dome-Geschichten, die ich hier gerade sehe. Und das, was ich da oben explodieren sehe, ist dann offensichtlich das, was getroffen wurde, was aus dem Gaza kommt. Und auf einmal war ich aber ich konnte so kompartmentalisieren, ja, was da
Ja.
los ist, dass ich da saß und verstanden habe, okay, mir passiert gerade nichts. Es ist einfach, und das hat was mit diesen Übungen zu tun.
Total. Ja, du verfällst halt nicht direkt in so eine Schockstarre, ne,
Ja,
sondern
und auch nicht
kannst,
genau,
ja.
ganz genau nicht. Was ich jetzt für Anfänger noch mal fragen möchte, ist es besser im Sitzen oder besser im Liegen zu meditieren?
Also eigentlich ganz klare Antwort, und zwar im Sitzen. Und zwar aus dem, also auch da gibt es immer mal wieder, ne, kann, also ich sage einfach mal, warum ich ganz klar sagen würde, im Sitzen, weil es wichtig ist, dass der Atem frei fließen kann, dass die Wirbelsäule, ne, deswegen sagt man auch immer, du musst aufrecht sitzen, ne, man muss jetzt nicht irgendwie, na, aber die Wirbelsäule sollte aufgerichtet sein, damit dein Atem frei fließen kann. Damit du nicht einschläfst.
Ja, das, also ich wollte jetzt gerade mal sagen, als ich ja Kind war, ne, und wir so Atemübungen auch gemacht haben, fiel es mir zum Beispiel leiser, besser, mich hinzulegen, weil ich ja so eine ganz starke Skoliose hatte und ich einfach so stark damit beschäftigt war, mich aufrecht
Jetzt.
und mit dem Schmerz auch, der tat mir halt einfach weh im Sitzen zu
Ja.
sein. Und das finde ich aber auch immer gerade als Therapeut unglaublich wichtig zu sehen, okay, weißt du was, dann lass uns doch mal hinlegen, obwohl
Genau.
natürlich ich kann dich
Absolut.
voll verstehen, aber genau, als Kind ist mir dann halt öfter passiert, dass ich einfach
Ja.
weggeschnatzt bin.
Genau.
Genau.
Also auch da, das ist absolut richtig. Ich meine, ich habe ja auch eine Skoliose. Also ich, ne, nicht, zum Glück längst nicht so schlimm, aber die begleitet mich auch schon, seit ich in der Pubertät bin. Und ich hatte tatsächlich auch, als ich angefangen habe und auch immer noch dieses Thema mit, wie sitze ich denn jetzt eigentlich richtig gerade? Ich kann ja gar nicht richtig gerade sitzen, ja. Das ist ein Prozess. Und aber wenn sich da jetzt jemand so mit quälen würde, ja, einfach nur, dass das gerade Sitzen nicht funktioniert, ja,
Ja.
oder aufgrund irgendwelcher körperlichen Einschränkungen das nicht kann, dann würde ich auch sagen, natürlich leg dich hin, ja, da kannst
Ja,
du auch
immer
in
genau,
Ruhe atmen,
immer einfach gucken.
schauen, was gut ist, ne?
Genau.
Aber die Gefahr, eben einzuschlafen und dabei eben dieses wache Bewusstsein, was wir ja haben wollen, in der Meditation, die ist halt dann relativ groß sozusagen.
Klar.
Das kann auch aufs Unterbewusstsein wirken und ist auch gut, ne? Wenn ich eine geführte Meditation mache, dann ist es auch schön, wenn ich dabei einschlafe und das Unterbewusstsein nimmt sich auch seinen Teil davon mit.
Ja.
Aber genau, das wache Bewusstsein ist eigentlich ja das, was wir haben wollen, ein bisschen.
Und sag mal, jetzt habe ich ja gesagt, ich übe gerade wirklich in Stille zu sitzen. Was findest du allerdings gut? Ist sanfte Musik gut für Anfänger? Naturgeräusche oder sollen die wirklich von Anfang an irgendwie sich mit der Stille anfreunden?
Ja, ist auch total individuell. Also ich kann empfehlen, für alle, die wirklich noch gar keine Berührungspunkte mit Meditation haben, sich jemanden zu suchen oder auch eine App zu suchen mit einer kurzen geführten Meditation, und einer Stimme, die sie mögen. Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, ja, ganz wichtig,
dass man dieses Vertrauen hat, dass man, genau, nicht direkt eine Ablehnung hat, sondern dass man direkt irgendwie da reingehen kann, weil das unglaublich hilft. Oder halt natürlich einen Lehrer zu haben, ja, der einen an die Hand nimmt. Das hilft unglaublich am Anfang. Musik ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, boah, hör mir auf, kann ich gar nicht. Und es gibt Leute, die gehen da voll rein. Und dann auch, ne, die Art der Musik ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Und auch Naturgeräusche. Das ist halt auch so eine Sache. Es gibt Leute, die sind da ganz happy mit. Und es gibt auch welche, die sagen, ganz verbinden mit Flussgeräuschen zum Beispiel oder Meeresrauschen, assoziativ irgendwas, was sie stresst. Dann ist es natürlich hinderlich. Ja, also das
finde ich als Therapeutin auch ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch in meiner Praxis gesehen, dass wir da einfach unglaublich open-minded sein sollten und niemanden irgendwie unsere Idee aufbrummen, sondern im Gegenteil. Absolut. Okay, wir wissen, für ein paar funktioniert die Stille, für ein paar. Ich habe auch schon manchmal gehabt, dass eine Person zum Beispiel einmal kam und sie wollte unbedingt Musik und beim nächsten Mal sagt, was macht mich wahnsinnig, ich mache das aus. So, ja. Okay, dann sind wir flexibel, weil wir halten ja den Raum für die anderen und wir gucken ja, was für die passt. Und genau. Aber im besten Fall natürlich, dass die für sich erkennen, okay, was ist gut für die und wie können sie dann alleine weitermachen. Ja,
ja, also, genau.
Damit sie sich nicht abhängig von uns machen. Sag mal, Atemübung, Stichwort Atemübung. Findest du es besser, dass wir sehr intensiv lernen, wie man tief atmet, oder ist es eigentlich besser, einfach zu gucken, dass man sich so gut wie möglich entspannt und den Atem frei, also dass man lieber nicht manipuliert. Also weil, wenn man doch tiefer atmet, dann macht man ja was, ne, aktiv.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es das Wichtigste ist, erstmal für wirkliche Anfänger atmen zu lernen, also nicht in dem Sinne von, ich muss jetzt wirklich eine bestimmte Atemübung machen und meine Luft so lange anhalten oder wie auch immer, sondern wirklich mal zu spüren, was passiert denn in meinem Körper, wenn ich atme. Ja, also wenn ich genau das mache, wenn ich meinen Atem natürlich fließen lasse, wo passiert denn was? Ja, was passiert in der Brust? Merke ich überhaupt? Also bei mir war das zum Beispiel damals so, als ich angefangen habe mit Yoga, ich wusste nicht, was Bauchatmung ist. Ich konnte meinen Bauch, als meine Yoga-Lehrerin damals zu mir gesagt hat, atme mal in deinen Bauch, habe ich gedacht, ja, mache ich ja.
Nee. Ja, ja, das habe ich auch von meinen Patienten auch gehört. Wieso, ich atme doch voll tief hier ein. Ja, und jetzt lass aber die Schultern dabei los, den Kiefer und...
Genau. Genau.
Mach ich doch und alles. Nee, mach genau. Ich nicht, sonst will ich es ja nicht sagen.
Genau, weißt du, und wenn du den Leuten dann erzählst, der machst du mal irgendwie, ne, es gibt ja im Yoga zum Beispiel diese Welle, die du atmen kannst, ja, Bauch, Brust, Schlüsselbeine, da gucken die dich an und sind einfach, was ist das? Ja?
Ich hatte also als Kind zum Beispiel, weil ich sehr viel mit Angst zu tun hatte, ich konnte nicht richtig, also es hörte schon am Anfang der Brust auf, weil es einfach Blockaden da gab, es war wirklich körperlich schmerzhaft und da musste ich wirklich, also das Aufknacken durch, also weißt du, durch Übung und so und aber genau, an der Stelle ist also halt immer wichtig, dass wir demjenigen vertrauen, der uns das beibringt.
Genau, also das ist tatsächlich, glaube ich, der erste Schritt, diesen natürlichen, fließenden Atem einfach auch wirklich zu spüren und auch zu merken, ja, dass ich kriege da so einen gewissen Flow rein. Ja, das klappt natürlich nicht immer. Und das
klappt auch bei mir nicht immer. Also,
nee, bei mir auch nicht. Und das geht auch im Alltag.
Da sagen meine Freundinnen dann, Schätzchen, ne, jetzt mal schön gut ausatmen, damit die Einatmung gut richtig reinfließt. Ja, weil ich dann denen immer sage, schlagen sie mich mit meinen eigenen Waffen. Sag mal, ist es besser, den Monkey Mind, also weißt du, wenn wir so viele stürmische Ideen haben im Kopf, zur Ruhe zu bringen oder uns auf unsere Ziele zu visualisieren in der Meditation?
Gute Frage.
Dankeschön, habe ich mir auch lange überlegt.
ist, glaube ich, auch typabhängig. Wenn ich jetzt von mir ausgehe und meine Entwicklung und auch von Menschen, die ich so in den letzten Jahren irgendwie gesehen habe auf ihrem Weg oder auch selber mitbegleitet habe, würde ich sagen, dass alleine das dieses Stillwerden im Sinne von ich versuche, dieses Hündchen in meinem Kopf, ne, mal an die Leine zu nehmen und mal zu beobachten, was passiert da eigentlich in meinem Kopf, ja, dass ich mich gar nicht immer damit identifizieren muss, was ich wirklich denke, dass das den Raum aufmacht, also zumindest bei mir, den Raum aufmacht erstmal für neue Ideen, für meine Ziele, für das, was ich eigentlich wirklich will. Ich glaube aber, dass auch jemandem, der vielleicht nicht so einfach in die Stille finden kann und dieses Monkey Mind ruhig kriegen kann, es auch sehr hilft, mit einer geführten Visualisierung zu arbeiten, um Ziele im Leben herauszukitzeln sozusagen. Also da kann man ja auch mit Bildern arbeiten, die dann kommen. Und also ich glaube, das ist auch typabhängig tatsächlich.
Was ich auch immer hilfreich finde, ist, dass man die Situation, wenn man jetzt zum Beispiel so stürmische Gedanken hat, einfach auch erstmal annimmt. Also ja. Ich habe das vor ein paar Jahren, also seit ein paar Jahren merke ich, dass ich manchmal morgens aufwache und hormonbedingt ich einfach völlig all over the place bin, ja. Und als es anfing, habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Man muss doch funktionieren und so. Und ja. Die Techniken, die vorher funktioniert haben, die funktionierten auf einmal nicht. Mhm. Und was bei mir funktioniert hat und auch bei meiner Tochter übrigens, die auch ganz schnell in diesen super Tornado-Sturm sich auch nochmal extra reinbegeben kann, dass sie einfach das ganz kurz mal akzeptiert. Also ganz oft, wenn ich es früh genug bei ihr sehe, dann kann ich sie einfach kurz mal erinnern, so ein bisschen so, als würde die was in diesem Wirbelsturm da draußen und ich nehme die einfach mal kurz da raus.
Ja.
Weißt du, und einfach so, hey, ist doch alles okay. Kann doch auch mal sein. Also das ist doch auch nicht so schlimm.
Ja. Ja, dieses dagegen kämpfen, ne? Also das kostet uns ja die meiste Energie tatsächlich, ne? Also mal kurz innezuhalten und zu sagen, jetzt einfach mal annehmen, ne? Und das, was gerade ist, gibt dann so eine ganz schöne Übung aus dem Coaching. Die kann ich mal ganz kurz teilen. Das ist die Hallo-Übung, ne? Also das ist so ein bisschen dieses Hallo ist, also das erste ist H für Halt, ja, also einmal wirklich innehalten und sagen Stopp, ja, sobald du merkst, dieses Gewirr war in deinem Kopf, auch das ist ja schon Übung, dass man das überhaupt merkt, dass es losgeht, Stopp, und dann einfach atmen, ja, 1, 2, 3 Mal wirklich ganz bewusst und tief atmen und loslassen, also diesen Gedanken dann, ne, das erste L steht für loslassen, den Gedanken wirklich oder dieses Gefühl einfach mal kurz für einen Moment nicht dagegen ankämpfen, sondern einfach mal sein lassen. Und das nächste ist lächeln. Mhm. Und das fällt natürlich oft schwer, weil lächeln ist dann, es soll ja kein falsches Lächeln sein oder etwas, was du dir aufzwingst in dem Moment, weil es gibt ja auch traurige, wütende, verzweifelte Situationen. Es ist mehr so ein mitfühlendes Lächeln für dich selbst, was du quasi kultivierst. Und das O im Hallo steht dann für offen werden. Und dieser Prozess.
Das ist
aber
schön, das kannte ich auch noch nicht. Das ist
ja
echt schön.
Dieser Prozess, ne, ist einfach so ein bisschen dieses kurz innehalten, akzeptieren, Mitgefühl empfinden und dafür einfach offen werden. Was ist denn jetzt wirklich mein nächster Schritt? So.
Ja.
Das ist eine ganz schöne kleine Übung, die gar nicht einfach ist, aber die man wirklich sich einfach merken kann.
Wir sprechen ja auch schon die ganze Zeit davon, dass man es üben muss, dass auch wir das immer noch üben müssen. Ne? Was mir auch in jungen Jahren sehr geholfen hat, weil ich habe von vielen Meistern gelernt, weil ich einfach auch keine Zeit verschwenden wollte, dass die aber immer diesen Mindset behielten, dass sie immer noch Student sind. Also dass sie einfach vielleicht den Weg nur schon ein bisschen länger gelaufen sind, aber dass die eigentlich selber immer noch üben, so in dem, was die gerade machen. Ja. Ich würde ganz gerne dieses Meditationsthema so langsam mal abschließen, um noch andere Fragen zu stellen. Aber was ich eine ganz spannende Frage finde, ist, was glaubst du, warum Yogis oder so viele Yogis Vegetarier oder sogar Veganer sind?
Ja, kann ich gut beantworten, weil ich selber auf diesem Weg war oder bin. Es gibt ja diesen, also wenn man das ganz klassisch erklären will, ist es, also ich glaube, es gibt viele Erklärungen. Es gibt ja diesen achtgliedrigen Pfad, ne, der in den Yoga-Sutras, ne, also das sind quasi für alle, die das noch nie gehört haben, das ist quasi so die Yoga-Philosophie, die es halt gibt aus den alten indischen Zeiten. Und in diesem achtgliedrigen Pfad sind quasi so alle Gesetze, in Anführungsstrichen, enthalten, an die Yogis quasi diesen Weg gehen, ja, und an dem sie sich orientieren können. Und eins von diesen, Gesetze ist auch schon wieder zu viel gesagt, ne? Ist eher so eine Leitlinie oder so, ne? Ist Ahimsa, das ist Gewaltlosigkeit. Und das ist die Gewaltlosigkeit natürlich dir selbst gegenüber, anderen gegenüber, aber natürlich auch anderen Lebewesen gegenüber. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass du, wenn du eintauchst ins Yoga und in die Philosophie und also dafür muss man gar nicht wahnsinnig viel wissen, aber wenn man sich immer mehr mit seinem Körper und seinem Geist und seiner Seele beschäftigt und das hat halt sehr viel was mit Akzeptanz und Liebe zu tun, dann merkt man irgendwann, dass irgendwie ja schon alles eins ist. Ja? Und dass dazu gehören halt nun mal auch die Tiere. Und dass es eben auch eine Art von Gewalt ist, die man damit unterstützt unter Umständen, ja, je nachdem wie extrem oder nicht oder was auch immer. Und tatsächlich war das bei mir auch damals, als ich dann meine Yoga-Ausbildung angefangen habe, die erste, war das so, dass ich schon da ganz automatisch, ja, das hat mir keiner vorgelebt oder so, es war automatisch so, dass ich gedacht habe, so, boah, irgendwie, das geht irgendwie nicht, ja, also ich kann irgendwie kein Fleisch mehr essen, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, ja, und das war auch ein Prozess, das andere ist, die andere Seite ist, glaube ich, dass man ja ein sehr bewusstes Körpergefühl entwickelt und ein Gefühl dafür, was einem gut tut und was einem nicht gut tut,
ja,
und da gibt es halt
das,
auch...
So hat es zum Beispiel bei mir angefangen, mit diesem, ja, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Obwohl ich ganz klar sagen muss, dass ich manchmal Fleisch esse. Mhm. Allerdings, ich würde fast sagen, aus medizinischen Gründen. Also ich war ja auch richtig vegan und fully raw vegan. Ich habe Bekannte getroffen, die mir gesagt haben, also damals waren sie Bekannte, jetzt sind sie Freunde, die seit 11 Jahren fully raw vegan leben. Und ich hatte damals wahnsinnig viel körperlich auch in meiner Praxis zu tun und konnte mir es gar nicht vorstellen.
Ja.
Und habe das dann einfach mal ausprobiert, also vom Vegetarischen und aber auch vegetarisch kochen, wirklich auch in dieses Rohkost zu gehen. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil in Israel würde es für mich unglaublich gut funktionieren, weil da ist es so heiß und ja, ich esse auch deshalb eigentlich super, super selten Fleisch. Und wenn ich Fleisch esse, hat das immer mit meiner Menstruation zu tun, weil biologisch gesehen habe ich so eine Blutstagnation. Okay. Und deswegen kommen halt auch Krämpfe. Also ich habe mich da sehr lange mit meiner chinesischen Ärztin auseinandergesetzt, weil ich meinte, ich will aber kein Fleisch essen. Und sie so, okay. Mhm. Die Sache ist nur die, weil ich habe gesagt, ja, ich kann ja auch mein Eisen zum Beispiel aus anderen Dingen ziehen. Und sie meinte, es geht aber nicht ums Eisen, sondern rotes Fleisch hat halt eine ganz bestimmte medizinische Qualität, auch um Blut ins Fließen zu bringen.
Okay.
Und ich fand es deshalb so spannend, weil ich habe gesagt, hör zu, ich mache bestimmte Yoga-Übungen schon, um meinen Körper halt die ganze Zeit auch in Bewegung, weil du brauchst ja auch Bewegung, ne, damit Blut fließen kann. Ja. Und trotzdem ging es nicht. Wie gesagt, also ich lasse das jedem mal selber wie er sich damit fühlt. Aber also bei mir ging das zum Beispiel wirklich auch in die Richtung, dass wenn ich Yoga gemacht habe, oder auch gerade, wenn ich meditiere, und zwar sehr viel meditiere, bin manchmal auch 6 Stunden sogar in so einer Session oder so, weil ich es einfach extra irgendwie über ein ganzes Wochenende machen will, es hält meinen Geist auch ruhiger,
ja,
interessanterweise, wenn ich nur vegetarisch esse. Aber ja, das wollte ich nur mal noch so ergänzend sagen.
Ja, absolut, aber weißt du, das ist auch genau so, dass jeder da auch seinen Weg
Total.
Muss. Und da gibt es auch kein richtig und falsch. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Also mein Weg ging auch immer so, da geht nach wie vor so in allen Bereichen.
Ja, ich sehe auch, also zum Beispiel, wenn ich Fleisch esse, dann versuche ich wenigstens einen guten Platz zu finden, wo das passiert. Also ich habe Freunde, die haben eine Farm auch, dann weiß ich, wie die mit den Tieren da umgehen. Und ja, also selbstverständlich, ne, wenn das in Richtung Gewalt geht, dann, also und Massentierhaltung und hast du nicht gesehen, dann bin ich auch raus. Also da,
genau, ja.
Ich würde ganz gern jetzt mal den Hebel umschwenken. Ich habe ja gerade diese Serie, ne? Also ich wollte Frauen interviewen, einfach damit wir, also damit es nicht nur ich bin, die irgendwie im Podcast was sagt, sondern damit auch so Inspiration einfließt. Und jetzt nenne ich dieses Thema und ich finde es halt so spannend. Ich hatte vorher jetzt halt so eine Marketing-Business, also meinen Coach da interviewt und ich finde es aber trotzdem auch so spannend, weil ich finde ja wirklich in jedem Thema, dass da eine unglaubliche Kraft drin liegt. Und das Thema heißt ja starke Frauen authentisch im Business. Was ist für dich eine Powerfrau?
Eine Powerfrau ist für mich eine Frau, die auf ihre Bedürfnisse achtet und diese zur richtigen Zeit so einsetzt, dass sie ja letzten Endes erfolgreich und erfüllt ist.
Mhm.
Und auch das erfüllt und erfolgreich ist ja sehr individuell, ja, ob ich das jetzt im Business bin, ob ich jetzt einen Nebenjob mache oder ob ich voll durchstarte oder ob ich erfolgreich Mama sein will zum Beispiel, ja.
Ja.
Das ist, aber dieses auf die Bedürfnisse achten und mich auch als Frau so anzunehmen, wie ich bin, also da muss ich sagen, bin ich ja selber auf dem Weg gerade erst und das finde ich voll spannend. Aber das ist für mich eine Powerfrau. Also Frauen zu sehen, die wirklich so ihre Bedürfnisse achten und dann in ihre Kraft kommen. Ja, weil meistens kommen wir ja nur dann in unsere Kraft, wenn wir auch auf unsere Bedürfnisse achten. Ja? Ja. Wenn wir sie nicht achten und mit Füßen treten.
Dann ja, und sind auch nur dann können wir wirklich authentisch sein, wenn wir
richtig, genau.
Nichts kopieren. Ne?
Genau. Ja.
Jetzt ist dein Herzensthema ja, oder dein Herzensbusiness-Thema ja, wie man ja unschwer erkennen kann, Meditationen und Yoga. Wie unterstützen dich diese Praktiken in deinem Alltag, für deinen weiblichen Zyklus?
Ja, schon sehr. Also ich, das war auch so ein Prozess, würde ich sagen, auch in dem letzten halben Jahr, dass ich auch ganz stark da immer mehr reingegangen bin, auch unter Beeinflussung deines Inputs.
Danke.
Ja, weil es total spannend ist, da nochmal ganz tief reinzugehen und zu gucken, was brauche ich denn wirklich zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, also ich hatte das vorher, glaube ich, schon so ein ganz gutes Gefühl dafür, ob ich jetzt einen aktiven Morgen brauche oder eher wirklich richtig Ruhe oder vielleicht einfach auch mir Schlafen wichtiger ist, als jetzt großartig noch eine Stunde Yoga zu machen. Also da auch wirklich ganz individuell zu gucken, was brauche ich gerade. Aber jetzt bezogen nochmal auf den Zyklus, hat sich da in den letzten Monaten oder entwickelt sich da gerade auch erst wirklich so eine Routine, wo ich halt merke, Wahnsinn. Also wenn ich das, also nicht beeinflussen, aber wenn ich damit fließe sozusagen, einfach was mein Körper mir für Signale gibt und dann einfach mal zu sagen, boah, wenn ich auch denke, ich könnte jetzt heute noch das und das und das schaffen, aber mein Körper signalisiert mir ganz eindeutig, boah, weißt du was, eigentlich solltest du heute gar nichts mehr machen.
Das hatte ich gestern zum Beispiel, ich wollte alles, ich bin ja auch so ein immer noch leichtes Überbleibsel von einem Control-Freak, was bei mir und auch, wie ich finde, bei allen anderen auch immer irgendwie mit Angst zu tun hat, ne? Dass du irgendwie Kontrolle verlierst oder so. Ich hatte das gestern auch, auf einmal habe ich gesagt, also ich mache jetzt einfach einen Computer und alles zu. Die Fragen auch, die ich nochmal feintunen wollte für unser Interview, die kommen dann morgen auch und die sind dann wirklich auch in der letzten halben Stunde, bevor wir uns unterhalten haben, jetzt dann auch nochmal reingepurzelt. Bringst du deinem Sohn diese Yoga-Erkenntnisse jetzt schon bei? Und auch gehst du mit deinem Sohn, weil du ist ja ein Mann, wird ja ein Mann, ne? Lässt du den an deinen Energiekurven teilhaben? Oder ist der noch zu jung? Oder?
Ja, also der ist jetzt 6 gerade geworden. Jein, würde ich sagen. Also ich versuche das immer mit einfließen zu lassen, ohne dass ich das wirklich sage, ausdrücklich sage, sozusagen. Also ich
Ja, das
versuche.
ist aber, glaube ich, auch die bessere. Ich glaube, wenn wir es vorleben, meine Tochter hatte zum Beispiel, als sie ganz klein war, schon immer ihre eigene kleine Lavendelflasche. Und dann hat die immer, wenn sie sich geschnitten hat, sie hat halt ihre komplett eigene, und es roch halt auch gut, und die wusste sofort mit dem Ding, das kann sie individuell einsetzen, wo sie, ne? Und
Also es ist auf ganz, ich würde mal sagen, das ist ganz interessant, auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen passiert das. Was man mit Kindern und was ich auch mit ihm mache, ganz regelmäßig oder einfach in unserem Alltag, ist, ne, diese Achtsamkeit zu schulen für Kleinigkeiten. Ja, also so, ne, wie eine Blume riecht. Also einfach die Sinne zu aktivieren. Ja, und den Körper zu spüren, was passiert denn da jetzt, ne, wenn es da kribbelt oder wenn der kleine Käfer über die Hand läuft. Also so ganz, 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 ganz starke Kleinigkeiten, um die Sinne einfach anzuregen und einfach für diesen Moment da sein zu lassen. Und da springen halt Kinder total stark drauf an, ne? Auch auf Gerüche. Also ne, der hat auch so einen Roller mit ätherischen Ölen und findet das großartig und reibt sich dann damit abends immer ein und kriegt abends auch eine Fußmassage von mir mit Lavendelöl. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten und ich fange jetzt immer vermehrter auch an. Oder habe ich in den letzten Monaten immer vermehrter damit angefangen, auch ganz bewusst zu sagen, zum Beispiel, wenn ich Ruhe brauche, ja, um das einfach auch ganz deutlich zu sagen und sagen, so, ich brauche jetzt gerade mal wirklich eine Pause.
Ich denke, dass das auch dieser Denkfehler ist, ne? Gerade auch von Mamas, die dann irgendwie denken, nee, wir müssen ja für unsere Kinder die ganze Zeit nonstop irgendwie auf Draht sein. Wenn wir unseren Kindern beibringen, dass wir auf uns selber achten können, dann sind die auch sicher, dass wir wissen, was für sie gut ist.
Ja,
Also das ist
absolut.
immer dieser kleine Trugschluss, ne?
Genau.
Dass es eigentlich genau das Gegenteil ist, wie ich finde, wenn die Kinder irgendwann anfangen, sagen, sag mal, kannst du nicht mal irgendwie ruhiger machen oder so? Oder dann auch sehen, dass die Mutter irgendwie erschöpft ist. Ich glaube wirklich, wenn man das einfach vorlebt und sagt, du Hammer, ich krieg gerade meine Tage und in der Woche möchte ich nicht im Auto sitzen die ganze Zeit. Also wenn du jetzt noch irgendwas hast, lass uns das doch letzt lieber in dieser Woche noch schnell abschließen, weil dann will ich eigentlich nur meine Ruhe. So heißt nicht, dass ich nicht für dich da bin, aber einfach, da ist einfach apropos Ruhe und Energiekurven. Hast du so eine Routine mittlerweile, in der du Yin und Yang ausgleichst, ob es jetzt in der Woche ist, im Tag oder auch mit deinem Zyklus?
Also mit dem Zyklus, da achte ich momentan sehr auf meine Signale, die ich bekomme. Da habe ich jetzt keine feste Linie, wobei ich ganz deutlich merke, dass in der Woche, bevor ich dann meine Periode bekomme, wirklich auf mich achten muss. Also tatsächlich mehr als dann in der Zeit, weil umso einfacher werden dann die ersten 1, 2 Tage, umso schmerzfreier und umso erleichterter, ja. Und im Tag merke ich das mittlerweile eigentlich ganz gut. Also ich kann meine Morgenroutine lasse ich eigentlich so gut wie nie ausfallen, weil das ist echt was mir total viel bringt, mich morgens wirklich so auf den Tag einzutunen
Und
und die
stehst du dann früher auf? Also meine
Alarme.
nächste Frage wäre irgendwie, welchen Rat hast du denn jetzt mal an alle gestressten Frauen da draußen, sich mehr Zeit für sich selbst zu organisieren?
Das ist natürlich auch total individuell. Und das ist, glaube ich, auch ein Prozess. Mein Learning so aus den letzten Jahren ist, dass ich wirklich gemerkt habe, wie gut es mir tut, früh ins Bett zu gehen. Also ich war jemand, der bis vor 3 Jahren noch da habe ich ja mit kleinem Kind auch eine Halbtagsstelle gearbeitet, festangestellt. Und das hat natürlich hinten vorne nicht funktioniert in meinem Innenarchitekturjob. Ich war nur krank, ständig. Ja, ja. Ich habe mich überhaupt nicht mehr erholt. Ich war dauerkrank. Ich hatte ständig Rückenschmerzen und ich habe meine Arbeit nicht geschafft, ja, und habe dann abends das Kind ins Bett gebracht, habe dann weitergearbeitet bis tief in die Nacht, um meine Projekte irgendwie fertig zu kriegen. Und habe also da wirklich gar nicht auf mich geachtet, ja. Mhm. Und das war so ein großes Learning, weil ich irgendwann an dem Punkt war, wo wirklich gar nichts mehr ging, ja, sowohl psychisch als auch körperlich nicht. Und da habe ich einfach für mich irgendwann festgestellt, es tut mir so gut, relativ früh schlafen zu gehen, also zwischen 9 und 10, spätestens um 11. Und dann bin ich automatisch...
Und ab einem gewissen Punkt, da verpasst man ja auch nichts mehr. Ne? Wir sind ja nicht mehr Anfang 20, wo wir denken, um Gottes Willen, die Welt, ne? Ich würde dich da alles verpassen oder so.
Ja.
Ich gehe hier in Berlin zum Beispiel auch, also ich habe das jetzt nochmal ganz stark gesehen, weil mein Freund halt auch so eine Nachteule ist. Ich auch ja, nachts
viele sehr Männer.
Gerne. Nee, ich bin auch manchmal, wenn ich so Sachen mache, dann ist aber völlig klar, dass der nächste Tag halt einfach wirklich ruhig ist. Aber, ja. Aber bei ihm ist es halt so, dass der zum Beispiel wirklich jeden Abend mich dann auch irgendwie abends dann nochmal so anquatscht. Was ich mag seine Storys, aber dann hält er mich halt wach. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, hör zu, wir müssen irgendwie einen Weg finden, weil ich brauche echt meinen Schlaf. Also ich kann das mal zwischendurch mal so ab, aber nicht ständig. Und hier gehe ich halt irgendwie ab 9 oder so zwischen 9 und 10 ins Bett. Und dann ist gut. Habe ich sogar meine 8 Stunden immer.
Ja, und dann werde ich zum Beispiel morgens ganz automatisch wach. Also dann ist bei mir so um 5:30 ist bei mir, sind die Augen auf, da brauche ich keinen Wecker. Das hat sich aber eingependelt, ne? Das war auch nicht immer so. Natürlich, wenn man ein kleines Kind hat, ist es nochmal was ganz anderes, was natürlich irgendwie nicht durchschläft und man einfach mehr Schlaf braucht, weil man ganz viel wenig, weil man viele Schlafstörungen hat sozusagen. Aber das...
Und ich glaube auch, also diesen Rat, ich kriege halt ganz oft dann diese Antwort, ja, aber mein Partner, der zieht da nicht mit und so. Da kann ich nur als Empfehlung rausgeben, sieh zu, dass du aber so kleine Anker setzt, die ganz bewusst für euch sind. Es kann ja mittags sein, wo ihr euch ganz bewusst Zeit füreinander nehmt, um, was weiß ich, gemütlich Mittag zu essen oder spazieren zu gehen oder wie auch immer. Dass es einfach anders wird, als jetzt irgendwie abends ewig bis in die Nacht da abzuhängen, obwohl man ja vielleicht einfach nur Fernsehen schaut. Ja, also das ist ja auch nicht, ist ja auch keine qualitative Zeit. Also,
nee, genau.
Sag mal, wir haben ja vorhin ganz kurz so umrissen, ganz am Anfang, dass du dann Architektur studiert hast und irgendwann gab es dieses Herzensthema. Welchen Rat hast du für Frauen, mit ihrem Herzensthema rauszugehen? Weil das ist ja nochmal eine Sache, dass jemand fühlt, das würde ich ja so gerne machen, aber dann auch wirklich zu sagen, weißt du was, das wird jetzt mein Alltag und den trage ich jetzt auch raus.
Ja. Ich glaube, dass das Warum da eine große Rolle spielt.
Ja, ja, das finde ich auch.
Das ist, also weil das letztlich, der, glaube ich, der Antreiber ist, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen.
Und ja, das ich sage auch immer zum Beispiel, wenn da so eine Angst, also ich bin ja eigentlich introvertiert, weil das glaubt mir vielleicht keiner, aber eigentlich bin ich total gern hier in meinem Bett und so und mache einfach mein Ding.
Ja.
Die Sache ist nur die, das Warum, was mich zum Beispiel antreibt, ist einfach diese größere Geschichte, weil ich einfach weiß, dass ich so vielen helfen kann, entweder mich verwundbar zu zeigen, dass ich gerade was lerne, dass irgendwas auch mal nicht gut läuft und auch andere einzuladen, auch ihre Story zu teilen, weil einfach so viel da rausgezogen werden kann und es hat überhaupt nichts mit mir zu tun, von wegen, hey, ich bin so toll, im Gegenteil, hey, wenn das aber gerade kein anderer macht hier zu dem Thema, dann machen wir das. So ungefähr. Und das ist dann immer so mein Antreiber. Sag mal, der Weg der Kaiserin heißt ja mein Podcast, hat ja viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wer oder was hat dich am meisten auf deinem Weg unterstützt?
Mhm.
Also so kraftvoll und energetisch, sage ich jetzt mal, durchs Leben zu gehen. Weil das war ja, also bei manchen Frauen ist das vielleicht auch am Anfang so, weil gutes Zuhause, keine Ahnung, die machen dir immer Komplimente, du denkst, du bist so voll toll, aber es gibt ja auch sogar einfach so völlig normale.
Ja, also tatsächlich im Real Life, sozusagen würde ich sagen, war das immer meine beste Freundin. Die hat immer wirklich ausnahmslos an meiner Seite gestanden und bei allem, was ich gesagt habe, beziehungsweise wo ich mal geäußert habe, dass ich diesen Wunsch habe und diese Idee und ob ich nicht weiß und ob ich es jetzt mache und immer wirklich ausnahmslos mich empowert, sozusagen, dafür loszugehen. Und witzigerweise habe ich, oder Gott sei Dank, habe ich sie schon seit der Kindheit. Und wir haben uns früher schon immer darüber unterhalten, wo ist denn so unser Sinn? Ja, also wir waren immer so kleine Sinnsucher. Und auch ein bisschen Weltschmerzkinder sind wir heute noch. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, so jemanden über so einen langen Zeitraum in meinem Leben zu haben. Und wenn man jetzt in diese Entwicklung einsteigt, da war ich vor, also jetzt vom Außen, also was von außen quasi an mich herangetragen wurde, also auch meine erste Yoga-Lehrerin hat mich sehr stark beeinflusst, ne, weil ich einfach sehr fasziniert war, ja, wie dieser Weg gehen kann, ja, und das fand ich immer unglaublich spannend. Und dann aus dem Außen war, so würde ich sagen, ein Knackpunkt, da war ich weiß gar nicht mehr genau, 2018 war das, glaube ich, auch bei so einem Persönlichkeitsentwicklungsevent. Und da ging es halt wirklich sehr stark darum, das Warum rauszufinden. Und da ist, glaube ich, bei mir wirklich so ein Damm gebrochen. Also deswegen, ich kann das schon empfehlen. Ne? Also man kann viele Podcasts hören, man kann auch viel lesen, aber dieses wirkliche Erleben kann ich nur jedem empfehlen, weil da brechen manchmal wirklich Dämme. Ja, und bei mir lief es und lief es und lief es und ich habe
Ich
immer
finde
gedacht,
auch so spannend, also ich habe da mal so eine Übung für mich rausgefunden, dass wenn du dich fragst, warum machst du eigentlich gerade was, es ist ja eigentlich nicht diese eine Antwort, sondern wenn die Antwort kommt, dich wirklich dann zu fragen, und warum wirklich? Und dann gehst du tiefer und tiefer und tiefer und
genau.
tiefer. Es ist so spannend.
Total. Ja.
Jetzt bin ich ja so eine Leseratte und ich gucke mir auch irgendwie alle möglichen Sachen an und finde TED-Talks viel spannender als Netflix oder so, obwohl ich durchaus natürlich auch Netflix gucken kann und so. Hast du, also was dein Thema angeht, hast du sowas, was du vielleicht den Zuhörern hier empfehlen kannst, wo du sagst, weißt du, auf meinem Gebiet lerne ich zum Beispiel oder lass mich motivieren von den und den Leuten oder es gibt so einen YouTube-Kanal, den ich super finde oder dieses Buch motiviert mich immer wieder mal, wenn ich auch mal einen Hänger habe, weil wir sind ja nicht nur immer in diesem Licht und sagen, nee, alles ist ganz toll. Also ich stehe da immer morgens auf. Und wenn ich da meine Meditation hatte, ist der Tag sowieso schon immer viel besser und vor allem schon immer so.
Richtig,
Also, ne, ich stehe auch manchmal auf und denke mir so, boah, du siehst ja vielleicht wieder schief aus.
ja, also es gibt ein Buch, was ich total liebe. Ich muss gerade mal gucken. Das steht hier auch im Regal, glaube ich, ja. Ich hatte es nämlich verliehen. Das ist Die Weisheit des Yoga.
Okay, von wem ist das?
Von
Weißt du das
Stephen
gerade?
Cope. Von Stephen Cope. Das ist
Dann
ein
schick mir mal
Meditation.
nachher nochmal den genauen Titel und so, dann
Ja.
schreibe ich es in die Shownotes unten rein.
Ja, total gerne.
Okay.
Das ist ein Buch, was ich auch total, also ich glaube, man muss schon ein bisschen Interesse für das Thema haben, um es zu lesen. Ne? Also wenn man jetzt gar nichts mit Yoga und Meditation am Hut hat, ist das nichts. Aber wenn man irgendwie sagt, boah, ich möchte da irgendwie mal so ein bisschen eintauchen und irgendwie so ein bisschen gucken, oder man macht vielleicht schon Yoga oder eine Meditation oder ist gerade am Anfang und will diesen Weg irgendwie so ein bisschen beschreiten. Es ist ein total schönes Buch. Es ist geschrieben als Roman.
Ach, das ist ja sowieso schön.
Genau, und es geht quasi um, also der Stephen Cope ist Meditationslehrer und hat auch irgendwie in den USA so ein Meditationszentrum geleitet. Und da geht es quasi um vier Persönlichkeiten, die beschrieben werden auf ihrem Weg. sozusagen, von dem völlig unruhigen Geist oder von dem Banker, der irgendwie den absoluten Sturzflug erlitten hat, so ein bisschen autobiografisch quasi, aber eben als Roman geschrieben. Und es ist ganz spannend, weil man so ein bisschen in die verschiedenen Persönlichkeiten eintauchen kann. Und es ist ein sehr, sehr leicht geschriebenes Buch, was es nicht immer gibt. Also oft sind diese ganzen Yoga-Bücher auch sehr schwer geschrieben und intellektuell sehr, ja. Und das ist schön. Also es ist einfach schön zu lesen, sind schöne Geschichten und ja, kann ich empfehlen.
Ja, und da es ja generell leichter werden darf, finde ich den Tipp wirklich sehr schön. Das schreibe ich also in die Shownotes rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Abschlussrunde. Ich habe mir für diese Reihe einfach Fragen überlegt, die ich allen stellen will, weil wir ja auch nur Menschen sind und am Ende wollte ich einfach nochmal abrunden. Was ist denn dein liebstes Schimpfwort? Also mit der ganzen Meditation und wir embracen die Liebe zu allen anderen, aber es gibt ja auch durchaus Situationen, wo wir sagen,
boah, gute Frage.
Mal losgelöst von allem.
Das ist dann wahrscheinlich eher meine Familie fragen, was ich immer so loslasse.
Gute Frage. Na gut, weißt du was, dann frag doch deine Familie später noch und dann haue ich es später in die Shownotes unten rein. Übrigens, was ist denn dein Lieblingsgeräusch?
Mein Lieblingsgeräusch ist diese Kombination, die ich halt auch hier habe, wenn ich bei uns im Wald bin, von Vogelgezwitscher und da ist so ein kleiner Bach, der fließt und dieses Plätschern, das ist für mich, das ist großartig.
Und was ist ein Geräusch, was du so gar nicht ausstehen kannst?
Da gibt es viele.
All right.
Ich versuche das ein bisschen anders zu sagen. Ich bin ja sehr sensibel, also hochsensibel und ich kann es, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, sind mehrere Geräuschquellen gleichzeitig. Ist eigentlich fast egal, von welchen lauten Geräuschen, aber wenn ich zum Beispiel, wenn die Musik läuft und es ist Musik, die jetzt nicht entspannte Musik ist, sondern es ist wirklich Musik, die gesungen wird oder Radio oder was auch immer und ich rede dann noch mit jemandem oder muss dann meinem Sohn zuhören oder möchte ihm zuhören, kann ich nicht.
Dann fällt wird ein Geräusch nämlich zu lernen, ne?
Ja, es fällt mir super schwer, mich dann zu konzentrieren und das habe ich auch super spät erst im Übrigen festgestellt.
Ja, und das haben Energie, übrigens... Das kostet. Genau, und das haben übrigens so viele, also ich wundere mich gar nicht, dass in Israel zum Beispiel so wahnsinnig viele dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, weil da einfach ständig alles und alle quatschen durcheinander und so weiter und finde ich. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Rosa.
Oh, nice.
Tatsächlich voll mädchenmäßig, aber ich erwische mich immer wieder dabei. Es bleibt irgendwie so in allen sämtlichen Variationen irgendwie in diesem Pastellrosa hängen, ja.
Ja, es macht glücklich, aber, ne?
Ja, mich macht es irgendwie, also ich liebe Farben, aber so dieses Rosa ist irgendwie, hat mich irgendwie schon immer begleitet. Ja.
Letzte Frage.
Ja.
Woran sollen sich die Menschen erinnern, wenn du mal nicht mehr bist? Also was soll dein Erbe sein? Was würdest du gerne hinterlassen? Also.
Was würde ich gerne hinterlassen? Ich würde gerne eine Welle der Liebe hinterlassen. Also wirklich, ich habe schon diese Vision, ne, da kommt ja auch wieder dieses Warum so ein bisschen raus, da schon eine Menge Liebe rauszubringen. Und ich habe noch eine Menge Pläne. Und dass da einfach, wenn man da zurückdenkt an das, was ich in die Welt gebracht habe, dass Liebe so das Übergeordnete ist, das finde ich.
Was ich immer sage, Love is cure. Ich finde, wenn man wirklich liebt, dann zeigt das eine unglaubliche Stärke. Die begleitet einen durch Täler und lässt Sachen aushalten und stärkt auch.
Ja.
Also das kann ich wirklich nur, ich kann mich da, weißt du was, also innerlich lehne ich mich gerade zurück und denke mir, yeah, she got it.
Yes.
Das ist doch aber ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ach Mensch. Ja, wir sind jetzt echt tatsächlich an unserem Schlusspunkt angelangt und ich danke dir so viel, so, so sehr, dass wir hier sogar ein bisschen überziehen konnten, weil du hast
So
ja
gerne.
gesagt, wir haben eine Stunde oder so. Aber ich
Ja.
fand es so schön mit dir
Ja,
und
gleichfalls.
ich habe mich so gefreut, dass es geklappt hat.
Ja, absolut, ich mich auch.
Hoffe auch, dass wir in Zukunft mal was zusammen machen, weil ich merke innerlich, da brodelt was und dann denke ich immer wieder an dich. Aber ich hoffe einfach, dass wenn es dann klappt, so wie jetzt, weil wir haben ja schon
Ja.
ein paar Monate probiert,
Ja.
zusammenzukommen, dass es dann halt genauso wieder ist und es halt
Absolut.
wieder passt und dann wir wieder den Frauen da draußen so eine kleine Insel schaffen können.
Ja, das findet sich. Ich bin mir auch ganz sicher.
Das glaube ich auch.
Ja, ich danke dir
Das.
auch. Es war sehr, sehr schön, hier sein zu dürfen.
Und natürlich, ne, wenn ihr Fragen an Sabrina habt, dann schreibt ihr gern. Ich verlinke euch natürlich auch, ja, wo ihr sie auf Instagram finden könnt und so weiter. Ja.
Cool.
Okay.
Vielen Dank.